Please listen carefully.
Live Radio mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Haben Sie sich heute früh auch aus einer gemütlichen Daunendecke gepellt? Einige Hersteller bestehen auf das Rupfen der Federn am lebenden Tier. Dass das unbedingt notwendig ist und auf gar keinen Fall verboten werden darf, erklären Interessenvertreter zum Beispiel den Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Genau wie die Automobilindustrie sich für weniger strenge Abgasnormen einsetzt und die Energiekonzerne für Atom- und Braunkohle. Nur, wer mit wem worüber gesprochen hat, das bleibt meist geheim. Über Lobbyismus und seine Folgen für Politik und Gesellschaft sprechen wir heute mit unserem Gast Timo Lange. Hallo Timo.
Hallo.
Ja, hallo.
Wir hören uns kurz an, wer du bist und was du machst.
Timo Lange ist Diplom-Politikwissenschaftler und seit 2011 bei Lobby Control, das für mehr Transparenz bei der Lobbyarbeit kämpft und dazu schon vor einigen Jahren die Webseite Lobbypedia eingerichtet hat. Timo Langes Spezialgebiet sind Lobbyregister, Interessenkonflikte und Nebentätigkeiten von Abgeordneten und Seitenwechsel von Politikern, wie sie in letzter Zeit einige Male beobachtet werden konnten. Darüber, wie Unternehmen, aber auch andere Lobbyverbände, Politik und Medien zu beeinflussen versuchen und warum das nicht immer nur schlecht sein muss, sprechen wir heute bei Leitmedium. Herzlich willkommen, Timo Lange.
Timo, ihr macht mit Lobby Control im Prinzip Lobbyarbeit gegen Lobbyarbeit. Wie muss man sich das vorstellen?
Also Lobby Control ist ein gemeinnütziger Verein und uns gibt es seit jetzt 10 Jahren. Wir haben inzwischen Büros in Köln und Berlin. In Köln wurde der Verein gegründet. Ende 2011 sind wir dann auch nach Berlin umgezogen mit einer Außenstelle sozusagen, wie das auch viele Unternehmen und Verbände machen, die dann hier ihre Hauptstadtrepräsentanz haben, um eben auch tatsächlich näher dran zu sein an der Politik, an den politischen Prozessen. Hier spielt einfach die Musik, hier laufen und arbeiten eben auch die vielen Interessenvertreter, Lobbyisten von NGOs, Verbänden, Unternehmen und Agenturen und auch Rechtsanwälte spielen da mittlerweile eine Rolle. Und um hier mehr mitzubekommen, auch was die Politik eigentlich macht oder machen kann, machen soll, um Lobbyismus transparenter zu machen, um auch Grenzen einfach für den Einfluss von Lobbyisten zu setzen, dafür engagieren wir uns hier. Insgesamt würde ich sagen, besteht unsere Arbeit natürlich nicht nur daraus, selbst sozusagen den Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern zu suchen und mit Argumenten zu überzeugen, sondern wir versuchen auch allgemein aufzuklären über Lobbyismus. Was ist das eigentlich? Dazu bieten wir hier in Berlin sogenannte lobbykritische Stadtführungen an, wo wir Gruppen durch das Berliner Regierungsviertel führen und anhand einzelner Stationen an den Lobbybüros aufzeigen, welche Probleme gibt es eigentlich, auch ein bisschen konkreter dann mit Beispielen unterfüttern, was machen denn die Lobbyisten, die genau hier in der Friedrichstraße oder unter den Linden sitzen. Ein dritter Bereich wäre die Recherche und das Aufdecken auch von Missständen, eben da, wo sehr einseitig Einfluss genommen wurde, wo Interessenkonflikte nicht angemessen aufgelöst werden in der Politik. Das prangern wir dann auch an und das steht dann natürlich auch immer im Zusammenhang damit, grundsätzlich Veränderungen einzufordern, wie politische Interessenvertretung, wie Lobbyismus in Deutschland und auch in Europa funktioniert.
Jetzt gibt es dieses geflügelte Wort, wenn jemand keine Lobby hat, dann schwingt da immer so ein bisschen Bedauern mit. Derjenige hat keine Fürsprecher, die Person und das, was sie tut, wird nicht richtig wahrgenommen. Sollte nicht eigentlich jeder eine Lobby haben?
Ja, klar. Also wenn man sich das unser politisches System anguckt, wie der Bundestag, das Parlament und die Ministerien, die Regierung, wie das funktioniert, dann ist es schon ganz wichtig, dass es alle möglichen Interessengruppen oder auch Anliegen erstmal gibt, die und irgendwie auch hörbar sind, weil die Politik ist da durchaus drauf angewiesen. Es ist nicht so, dass Interessenvertreter nur von außen auf die Politik zugehen und sagen, hier, ich kann an der Tür klopfen und sagen, ich will hier was und lass doch mal darüber sprechen, sondern durchaus will die Politik und soll sie auch mit gesellschaftlichen Gruppen in Kontakt treten und nicht in irgendeinem Elfenbeinturm sich Gesetze ausdenken, ohne mit denen, die davon betroffen sind oder die damit zu tun haben, auch mal zu sprechen. Aber wir haben natürlich ganz klar das Problem, dass nicht alle Interessen von sich aus eine Lobby in dem Sinne haben. ist es ganz klar, dass es da ein großes Machtgefälle gibt, potenziell Einfluss zu nehmen, auch Ressourcen zur Verfügung zu haben, um erstmal gut ausgebildete Leute in Berlin sitzen zu haben, die überhaupt erstmal mitbekommen, was plant die Politik eigentlich gerade. Mhm. Und dann eben auch Ressourcen zu haben, um gute Expertise bereitzustellen, weil Lobbyisten selber sagen gerne, dass es wie so eine Art, dass sie so eine Art Dolmetscher sind, die Interessen, nehmen wir mal, der Wirtschaft oder eines Wirtschaftsunternehmens übersetzen praktisch in eine Sprache, die dann die Politik versteht und dem eigenen Auftraggeber, also dem Unternehmen, übersetzen, was die Politik denn so denkt und plant. Und das ist natürlich dann auch immer ein Stück weit ein Tauschhandel. So, ich will Informationen von der Politik haben, über ein Gesetzgebungsvorhaben beispielsweise, und liefere im Gegenzug aber meine eigene Fachexpertise für den Bereich. Und das können natürlich einige sehr viel besser als andere, namentlich die großen Konzerne, die internationalen Konzerne, die hier inzwischen fast alle in Berlin ihre eigenen Lobbyrepräsentanzen unterhalten, als auch eben die großen Wirtschaftsverbände. Das ist ganz klar, da steckt auch ein Profitinteresse wiederum hinter der Lobbyarbeit in vielen Fällen, auch wenn das gerne versucht wird, im Rahmen der Lobbyarbeit dann als Allgemeininteresse darzustellen. Schließlich Arbeitsplätze wollen ja immer alle haben. So. Ja. Das ist oft das bemühte Argument. Aber allein Interessen, die eben nicht von sich aus erstmal mit Geld ausgestattet sind, wie etwa die Umwelt, die gibt es natürlich inzwischen auch viele und große und auch nicht ganz einflusslose Umweltorganisationen, die sich da einsetzen. Aber dieses Gefälle ist erstmal da und das ist eben durchaus ein Problem, ein Hintergrundproblem sozusagen beim Lobbyismus, wodurch es immer wieder auch mal zu Schieflagen kommt und die Gefahr besteht, wenn Lobbyismus völlig ungeregelt bleibt, wie so ein Spiel ganz ohne Regeln, dass dann die Schwächsten an den Rand gedrückt werden und schwache Interessen, soziale Interessen eher unter die Räder kommen als gut ausgestattete Wirtschaftsinteressen. Das kann auch in Einzelfällen mal ganz anders aussehen, aber diese Tendenz ist eben da. Und wenn ich es schaffe, mit meinem Lobbybüro hier in Berlin so nah an der Politik dran zu sein, mein Kontaktnetzwerk dauerhaft zu pflegen, das ist ja ganz wichtig und als Voraussetzung dafür, dass ich frühzeitig an Informationen rankomme, dann habe ich einen Vorsprung, dann komme ich eben schon frühzeitig an den Gesetzesentwurf aus dem Ministerium, der vielleicht noch nicht mal im Bundestag bekannt ist. Und je früher ich an Informationen komme, desto besser kann ich dann wiederum Einfluss nehmen.
Mhm. Okay, also wir gehen dann noch ausführlicher darauf ein. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Geschichtlich, wo hat denn der Lobbyismus seinen Ursprung?
Ja, also es gibt da verschiedene historische Ursprünge. Lobbyismus im Sinne von politischer Interessenvertretung hat es vermutlich schon immer irgendwie gegeben, also auch in ganz anderen Regierungsformen. Der Lobbyismus, so wie wir ihn heute kennen, ist natürlich schon auch mit der Demokratie, mit dem modernen Staat in dem Sinne verbunden. Man greift oft zurück auf die Lobby des britischen Parlaments, das ist ja praktisch die älteste parlamentarische Demokratie oder konstitutionelle Monarchie, wie auch immer, aber ein Parlament, was eben wichtig war und Entscheidungen treffen konnte, wo es damals tatsächlich im ganz bildlichen Sinne darum ging, dass die Vertreter von verschiedenen Interessengruppen, wie man das heute nennen würde, also Ständen oder irgendwie Berufsgruppen, sich dann im Parlament engagiert haben, um da die Abgeordneten zu beeinflussen. Das ging damals auch oft noch viel leichter als heute, indem man Geld gezahlt hat. Also was wie ein Antikorruptionsgesetz oder so gab es meines Wissens zumindest in der Frühzeit der Demokratie noch nicht. Und groß geworden, würde ich sagen, ist der Lobbyismus in den USA. Also das wird auch immer gerne als das Mutterland des Lobbyismus bezeichnet. Hat auch wiederum da was mit den politisch Tradition der politischen Kultur zu tun, dass dieser Gedanke des Liberalismus dort einfach sehr, sehr stark ist, dass man verschiedene, ein pluralistisches System, eben man hat verschiedene Akteure, verschiedene Interessen, die sich eben ganz bewusst auch einspeisen sollen in den politischen Prozess und da eng eingebunden werden dann sozusagen, aber als externe Akteure. Es gab da aus dem 19. Jahrhundert schon auch US-Präsidenten, die sich dann beschwert haben über den Einfluss von Lobbyisten. Okay. Und da gab es ein Hotel, wo sich viel getroffen wurde. Und das hat sich seitdem weiterentwickelt.
Im Prinzip bedeutet Lobbyismus, dass Interessenvertreter versuchen, auf jemanden Einfluss zu nehmen. Einfluss nehmen, beeinflussen ist auch negativ besetzt. Ist Lobbyismus böse?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Klar ist Lobbyismus oder Lobbyist in Deutschland und in Europa vor allem durchaus negativ besetzter Begriff, weil viele Menschen, und das finde ich wiederum zu Recht, das Gefühl haben, da gibt es eben einige wenige Eliten sozusagen, wirtschaftliche und politische Eliten, die untereinander sich einigen auf bestimmte politische Entscheidungen. Besonders klar sieht man das dann oder besonders viel Unwillen oder Wut erzeugt das dann bei Bereichen wie Einschnitten in die sozialen Sicherungssysteme, die Agenda 2010-Reform von Rot-Grün. Ja. Das ist sicherlich noch jedem ein Begriff. Oder eben auch der Wiedereinstieg in die Atomenergie, wo viele Leute dagegen waren und die Bundesregierung damals, die Schwarz-Gelbe, 2010 gesagt hat, nee, wir gehen jetzt doch wieder rein in die Atomenergie, bis dann eben Fukushima kam. Das heißt, es gibt hier auch eine Grenze zwischen Lobbyismus oder eine Grauzone eher zwischen Lobbyismus und auf dem anderen Ende der Skala Korruption. Mhm. Da geht es ja auch um Einflussnahme, aber eben mit illegalen Mitteln, also mit Geldzahlungen beispielsweise, die einfach ganz klar dann auch vom Strafgesetz verboten sind. Mhm. Es gibt aber viele Formen der Verflechtung personeller oder auch finanzieller Art, die bei den Menschen nicht als Korruption unbedingt wahrgenommen wird, aber als illegitime Einflussnahme oder als Gefahr, dass eine solche Interessenverquickung da besteht, die eben die Unabhängigkeit beispielsweise eines Abgeordneten beeinflusst, wenn er ganz hohe Nebentätigkeiten hat und in einem Bereich arbeitet, außerhalb des Bundestages da viel Geld bekommt und dann genau für die Interessen dieses Nebenarbeitgebers sich politisch einsetzt. Das ist etwas, was legal ist, innerhalb gewisser Grenzen, aber was viele Leute eben einfach nicht akzeptabel finden und sagen, ich will, dass mein Abgeordneter sich für mich einsetzt und nicht für irgendwelche Leute, von denen er noch Geld bekommt.
Wie muss man sich den klassischen Ablauf beim Lobbyismus vorstellen? Also angenommen, ich bin der Mitarbeiter eines Abgeordneten, ich sitze im Büro und Sie sind der Lobbyist und rufen mich an. Wie gehen Sie vor?
Ja gut, bevor das passiert, ist wahrscheinlich für jeden Lobbyisten wichtig, zunächst einmal umfangreich zu recherchieren, denn ich will da ja nicht anrufen und weder wissen, wer eigentlich zuständig ist, was die Leute vorher gesagt haben, noch worum es eigentlich geht, sondern ich muss erstmal gucken, was ist alles schon passiert, was hat vielleicht auch der Abgeordnete in öffentlichen Debatten schon mal zu dem Thema gesagt. Und daran knüpfe ich dann an. Ich muss natürlich rausfinden, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner. Man hört auch immer wieder von Abgeordneten, dass dann Lobbyisten auch im Privaten sozusagen gut vorbereitet sind. Ja. Also wissen, was sind Hobbys, was sind irgendwie Interessen von der Person, der Zielperson. Wichtig ist dann bei so einem Erstkontakt auch erstmal natürlich nicht gleich zu kommen und zu sagen, lieber Abgeordneter, das, was Sie da machen, das finden wir ganz doof, sondern erstmal ein bisschen Smalltalk zu machen, meistens dann auch sehr freundlich. Das unterscheidet dann eben auch die professionellen Lobbyisten, meistens aus den Wirtschaftsbranchen, von anderen Interessenvertretern, dass sie eben die Abgeordneten erstmal umwerben und durchaus denen auch schmeicheln und nicht ins Büro kommen und erstmal anfangen zu meckern, wie doof alles ist und wie unzufrieden man insgesamt mit der Politik und der Regierung ist. Dann kann ich sowas ganz Klassisches machen, wie einen parlamentarischen Abend oder ein parlamentarisches Frühstück, wo ich eben die Abgeordneten oder auch Leute aus den Ministerien einlade und sage, ach, wir haben hier nette Häppchen, wir machen einen kleinen Vortrag zum Thema und dann gibt es eben danach was zu trinken und man networkt, wie man so schön sagt. Und dann kann man sich natürlich bestens, wenn man dann nochmal was tatsächlich was möchte, sich darauf beziehen und sagen, ach lieber Herr oder Frau sowieso, wir kennen uns doch von da und da, wollen wir uns nicht mal treffen. Wir hätten größeres Interesse an einem Austausch zum Gesetz XY.
Aber wird dann tatsächlich der Politiker angesprochen, der sich auch mit der Materie befasst? Weil man könnte sich ja jetzt naiv vorstellen, dass eigentlich diejenigen und über Gesetzentwürfe oder Gesetzverabschiedungen, da sind ja alle Bundestagsabgeordneten beteiligt, dass dann eher die angesprochen werden, die vielleicht gar nicht so in der Materie stecken, weil man die leichter beeinflussen kann.
Bei den meisten Leuten herrscht ja auch dieses Bild voll, wenn es um Lobbyismus geht, dann ist das der Bundestag, der da das Ziel Objekt sozusagen ist und die Abgeordneten. Tatsächlich würde ich sagen, ist es bei fast allen Fällen wichtiger, vorher bereits mit dem federführenden Ministerium für ein Gesetzgebungsvorhaben in Kontakt zu sein. Mhm. Denn die allermeisten Gesetze kommen ja nicht aus dem Bundestag, sondern kommen aus der Regierung sozusagen, aus den Ministerien, werden dann in den Bundestag eingebracht. Wenn Lobbyisten gerade von NGOs oder kleineren Organisationen, die eben nicht so ein gutes Kontaktnetzwerk haben, die kriegen das dann oft erst mit, wenn so ein Gesetz dann Richtung Bundestag geht. Da ist es die großen Eckpfeiler sozusagen der Inhalte, die sind da ja im Grunde schon festgelegt. Das ist innerhalb der Bundesregierung dann abgestimmt. Die Bundesregierung ist ja, wir haben ja keine totale Gewaltenteilung, wir haben dann eine Regierungskoalition, die in der Regel das dann auch gut findet, was ihre eigene Regierung vorgeschlagen hat. Klar gibt es dann immer mal wieder noch Änderungen. Und wenn es dann aber im Bundestag ist, dann muss ich natürlich schon gucken, wer ist fachlich dann dafür zuständig. Erstmal in welcher Ausschuss ist da auch wieder federführend für zuständig, wenn es zum Beispiel eine Anhörung gibt. Eine öffentliche Anhörung, das macht dann ja einen Ausschuss. Und dann muss ich gucken, wer ist dann da wiederum der Berichterstatter, wer ist fachlich auch auf Fraktionsebene bei den Referenten. Das sind oft dann die allerwichtigsten sozusagen oder auch wichtige Ansprechpartner, dass man da nochmal schaut, wer ist da eigentlich zuständig. Im Europäischen Parlament, um das noch kurz zu sagen, ist tatsächlich so, dass man da beobachten kann, dass viele Änderungsanträge eingebracht werden von Abgeordneten, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Und da kann man auch zeigen, dass viele von diesen Änderungsanträgen 1:1 von bestimmten Lobbygruppen stammen, die dann sich gezielt an einen Abgeordneten wenden, der eben keine Ahnung hat und sich dann aber profilieren will oder so etwas und diese Änderungsanträge einbringt. Sowas gibt es im Bundestag auch, aber eben im geringeren Maße.
Jetzt ist es aber, das klingt so offensichtlich, also wenn ich Politiker bin, auch wenn es jetzt nicht transparent nach außen ist, ich weiß, wer da vor mir sitzt, ich weiß, wer mich zum parlamentarischen Frühstück einlädt, ich weiß auch, wer da mit mir beispielsweise über mein Hobby Angeln spricht.
Also erstmal würde ich es nicht unterschreiben, dass die Politiker immer wissen, mit wem sie es genau zu tun haben. Das ist ein großes Problem, was wir haben beim Lobbyismus in Deutschland. Wir haben eben keine verpflichtende, keine gesetzliche, irgendwie festgelegte Transparenz. Als Lobbyist muss ich mich nirgendwo anmelden und sagen, ich bin Lobbyist. Ich muss auch nicht zwingend sagen, für wen ich eigentlich gerade arbeite. Gerade dann, wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung einlade und die Veranstaltung wird von einer Agentur organisiert, kriegt dann irgendwie einen Titel. Die Agentur ist vielleicht auch sichtbar, aber der eigentliche Auftraggeber ist gar nicht sichtbar. Dann gehe ich da hin und weiß unter Umständen zunächst nicht, mit wem ich es eigentlich genau zu tun habe. Auch wenn ehemalige Politiker dann mal anrufen und sagen, hey, wir kennen uns doch, waren viele Jahre zusammen im Bundestag und lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Und erst beim Kaffee kommt dann raus, dass der ehemalige Kollege vielleicht gerade schon für einen Verband oder eine Agentur oder so arbeitet.
Aber dann kommt es raus. Also das Verwerfliche ist ja nicht, mit jemandem Kaffee trinken zu gehen und auch nicht zu einem Frühstück, zu dem man eingeladen ist, zu gehen, sondern ja dann der zweite Schritt. Aber da muss es doch irgendwie dann Klick machen, spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn dann jemand kommt und Anliegen hat. Aber dann sind sie
ja schon gefangen. Also in dem Moment, wo sich der Politiker, Politikerin verabredet mit Interessenvertretern, in den allermeisten Fällen denke ich, dass sie auch wissen, warum sie das jetzt machen und eben selber auch ein Informationsinteresse haben und wissen wollen, was sagt denn das Unternehmen zu meinem Vorschlag. Es gibt auch Leute, Abgeordnete, die dann sagen, ich treffe mich vielleicht mal nicht mit einem bestimmten Lobbyisten. Aus meiner Sicht ist hier vor allem das Problem, dass die Öffentlichkeit so wenig darüber erfährt, wer eigentlich zu welchen Themen, in wessen Auftrag und mit welchen Mitteln auch, also auch mit welchem finanziellen Einsatz versucht, Kontakt aufzunehmen und Entscheidungen, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Das ist eben dieses berühmte Hinterzimmergespräch, so, wo dann Abgeordnete, klar, die haben das Recht, ihre Meinung auch zu ändern, nachdem sie mit Lobbyisten gesprochen haben, aber hier kommt eben auch wieder das Ungleichgewicht dann zum Tragen. Abgeordnete sollen natürlich dann möglichst viele Interessen, verschiedene Interessen hören zu einem Thema, auch in den Ministerien. Aber da gerade kommt dann wieder zum Tragen, wenn ich im Ministerium noch nicht mal weiß, dass da gerade irgendwas geplant wird, dann kann ich auch schwer Kontakt aufnehmen, wenn das Ministerium muss auch nicht veröffentlichen, mit wem sie jetzt alles geredet haben. Und dann sehen wir eben immer wieder, dass das ein großes Ungleichgewicht hat.
Wie erfahren denn Lobbyisten überhaupt, dass irgendwas geplant ist?
Ja, in der Regel läuft das tatsächlich über politische Kontakte. Also wenn man das erfahren will, bevor was in der Zeitung steht, das ist so ähnlich wie Journalisten auch arbeiten, die Hauptstadtjournalisten hier. Die wollen ja auch früh berichten über Vorhaben der Regierung oder auch über Konflikte, die es gibt zwischen Koalitionspartnern. Das sind ja spannende Themen und das kriegt man eben, indem man als Journalist Quellen hat. Und so ähnlich ist das als Lobbyist auch. Deswegen investiere ich eben viel Zeit, um ein politisches Netzwerk zu pflegen, um dann eben auch mal die eine oder andere Information zugespielt zu bekommen oder auch mal ein Papier, einen Gesetzesentwurf im frühen Stadium zu bekommen. Das sind eben das A und O, eben dieses Kontaktnetzwerk. Und wichtig ist natürlich, dass die Lobbyisten für ihre Arbeit, dass sie einfach genau wissen, wie funktioniert eigentlich so ein Gesetzgebungsprozess beispielsweise. Deswegen sind auch viele Lobbyisten, professionelle Interessenvertreter im Laufe ihrer Karriere irgendwann mal in der Politik gewesen. Nicht unbedingt als Abgeordneter, aber eben als Mitarbeiter vom Abgeordneten, als Büroleiter oder eben als jemand, der in der Fraktion gearbeitet hat, als Referent.
Zu den Seitenwechseln kommen wir auch noch. Jetzt wollte ich auch noch gerne wissen, was denn Lobbyisten, ein Verband oder eine Agentur so mächtig machen.
Ja, also ich denke, so ein parlamentarischer Abend, das ist in der Regel recht durchsichtig für die teilnehmenden Personen, worum es geht. Was macht die mächtig, die verschiedenen Lobbyakteure? Können unterschiedliche Faktoren haben. Wenn ich die Automobilbranche bin oder die Pharmaindustrie, dann bin ich allein schon mächtig dadurch, dass ich eben einer der großen wirtschaftlichen Player in Deutschland bin und sagen kann, Moment mal, liebe Regierung, wenn ihr das jetzt hier mit den CO2-Emissionsvorschriften übertreibt, dann kriegen wir ein Problem, dann gehen Arbeitsplätze verloren, dann müssen wir Werke schließen, Fabriken und ins Ausland abwandern. Das ist dann, wenn man das öffentlich macht, natürlich schon eine Drohgebärde. Dann kann man davon ausgehen, dass die Lobbyarbeit vorher vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber das als sozusagen als Machtpotenzial ist immer im Hintergrund, das weiß die Politik und sie werden auch bei wichtigen Vorhaben von sich aus auf die Konzerne zugehen, sodass ein automatischen Draht da ist. Und dann kann man fragen, wer ist denn da noch dran beteiligt? Also bei so einer Frage CO2-Grenzwerte, wir haben die Umweltverbände natürlich auch ein Interesse dran oder eben die Allgemeinheit hat da ein Interesse dran. Die werden es dann schon ein Stück weit schwieriger, in dem Maße eingebunden zu werden. Mhm. Finanzielle Ressourcen kann man eben auch nutzen, das gehört auch zum Lobbyismus dazu, um große PR-Kampagnen zu fahren. Wenn man sich hier das berühmte Beispiel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft anschaut, die hier auch in Berlin in der Nähe vom Bundestag ihr Büro haben, das ist eine Initiative, für die, die es nicht wissen, die finanziert wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie, von Gesamtmetall mit mehreren Millionen Euro im Jahr. Und das wird eben öffentlichkeitswirksame Kampagnen gesteckt, um dann letztlich indirekt Einfluss zu nehmen. Und je stärker ich eine bestimmte Diskussion durch eine große Kampagne in eine Richtung gelenkt habe, nehmen wir nochmal das Beispiel Atomenergie, da hat die Atomwirtschaft auch viel Geld investiert, das sind immer so Begriffe wie, wir wollen die Debatte versachlichen, um eben hier bestimmte Argumente einzuspeisen, so dieses mit der, das ist eine Brückentechnologie, also sozusagen, es ist eine erneuerbare im Grunde, also nicht erneuerbare, aber eine umweltschonende Technologie, weil es gibt ja keine oder kaum CO2-Emissionen. Und solche Argumentationslinien in die Medien zu bringen, da werden dann auch Journalisten mal zu einer Reise eingeladen und dann wird denen vor Ort gezeigt, wie läuft das beispielsweise in der Schweiz mit der Atomkraft. Das gehört auf jeden Fall auch zur Lobbyarbeit dazu und je mehr Ressourcen man wiederum zur Verfügung hat, desto schönere und größere Kampagnen kann man eben auch machen.
darum, Interessen durchzusetzen, Rahmenbedingungen zu schaffen oder auch beizubehalten, zu schützen fürs eigene Geschäft. Dabei geht es vermutlich ja auch ums Geld. Kann man den Erfolg oder Misserfolg von Einflussnahme in Geld umrechnen?
Also das ist immer ein bisschen schwierig. Auch für viele Lobbyisten ist es durchaus ein Problem, dass sie nicht immer ihrem Auftraggeber zweifelsfrei demonstrieren können, dass sie es waren, die genau das durchgesetzt haben. Das ist natürlich relativ einfach, wenn man zeigen kann, Moment mal, dass im Gesetz steht ein Paragraph drin, den wir genauso als Verband vorgeschlagen haben. Aber in der Regel sind politische Entscheidungen oder so ein Gesetzgebungsprozess eben von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Da können auch innerparteiliche Machtfragen eine Rolle spielen. Da können ganz, externe Ereignisse, also wenn im Ausland irgendwas passiert, kann dann nochmal Einfluss haben auf die Gesetzgebung oder die Börsenkurse brechen ein oder irgendwie solche Dinge, sodass dann es ist für den einzelnen Lobbyisten ist ganz schwer, ist zu sagen, ich war das und ich habe genau das in dieser Richtung so durchgesetzt. Aber es gibt so ein paar kleine Studien, die das eben versucht haben, mal umzurechnen, also vor allem aus dem angelsächsischen Raum. Mhm. Und das, wenn man das so ernst nimmt, wenn man sich dann durchsetzt, wenn das investierte Geld sozusagen dann seinen Erfolg hat, dann ist der Return on Investment, also was kriegt man dann raus? Unter Umständen natürlich astronomisch, also so wie man es bei keinem anderen Geschäft eigentlich haben würde, wenn ich als Branche mit einem riesigen Milliardenumsatz es schaffe, dass Einschnitte in Milliardenhöhe Umsatzeinbuße möglicherweise zu verhindern, und das habe ich mit ein paar Millionen, die ich für Lobbying ausgegeben habe, geschafft, dann habe ich eben vielleicht 1000% sozusagen Gewinn gemacht oder Verlust vermieden, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja.
Würdest du denn sagen, dass Lobbyismus eine Gefahr für die Demokratie ist, gerade weil es auch ein Ungleichgewicht gibt, also bei den Interessenvertretungen, wie viel Power da dahinter steckt?
Ja, also in der jetzigen Form ist es Lobbyismus eine Gefahr für die Demokratie. Wir diskutieren immer wieder über Politikverdrossenheit, über sinkende Wahlbeteiligung und jetzt gerade Landtagswahlen in Bremen, wo nochmal das stärker in den Fokus rückte, auch in der öffentlichen Debatte und in so schönen Wetter-Sonntagsreden, beklagt das ja auch die Politik immer wieder selbst. Aber entsprechende Schritte einzuleiten, um eben auch den Vertrauensverlust, das ist es ja eigentlich, die Leute vertrauen ihren Repräsentanten nicht ausreichend genug oder den Parteien nicht ausreichend genug, der Regierung nicht. Und das ist ein Problem, so teilweise auch den Medien nicht, wie man jetzt an diesen Debatten oder Bewegungen, Organisationen, da, die auf die Straße gehen und sagen, Lügenpresse, Pegida etc. sehen kann. Das ist ein Problem, wenn dieses repräsentative Demokratiemodell in eine Krise gerät, weil die Leute nicht mehr mitmachen, nicht mehr vertrauen, auch nicht mehr das Gefühl haben, meine Stimme zählt nicht. Das machen die Mächtigen unter sich aus. So. Mhm. Und also Politikverdrossenheit hat viele Gründe, aber das ist sicher einer davon, und Vertrauen geht eben verloren durch einzelne Skandale, die immer wieder auftauchen. Auch hier haben wir es teilweise mit der Grenze zur Korruption zu tun, aber in den meisten Fällen ist es dann am Ende, weil es eben entsprechende Regeln einfach nicht gibt, total legal und ist auch eigentlich kein Problem, aber der Vorgang an sich ist eben so empörend, dass man dann immer wieder als Bürger sagt, so Moment mal, für wen arbeitet diese Regierung eigentlich? Für mich oder für die Bürgerinnen und Bürger, das Allgemeinwohl, oder eben dann doch immer wieder für einzelne, besonders finanzstarke Interessen?
Gibt es denn Unterschiede, wie in verschiedenen Branchen Lobbyismus funktioniert?
Ja klar, also es gibt zumindest mal den Unterschied, wie stark ist etwas von der europäischen Ebene wiederum abhängig. Das ist auch etwas, wo wir ein Problem sehen, dass viele Gesetze, politische Entscheidungen inzwischen einfach in Europa getroffen werden, die Bürgerinnen und Bürger das aber nach wie vor nicht so richtig wahrnehmen, was passiert eigentlich in Brüssel. So, Lobbyisten wissen das ganz genau, wie wichtig das ist, vor allem wie toll das ist, wenn man dann eine Verordnung hat, die für über 500 Millionen Menschen in 28 Ländern auf einmal gilt und da sofort gesetzt ist. Also aktuelles Beispiel Datenschutz, hoch umkämpft in Brüssel, wird ganz wenig wahrgenommen in Deutschland. In einzelnen Branchen, ja klar, die Mittel unterscheiden sich dann auch auf nationaler Ebene. Wie genau muss man sich dann eben bei der einzelnen Branche angucken? Wir haben es auch mit einem Phänomen zu tun, es nennt sich Astroturfing. Mhm. Das ist so ein englischer Begriff, ein englisches Wort, Astroturf für Kunstrasen. Damit erklärt sich schon so ein bisschen, was gemeint ist, nämlich eine künstliche Graswurzelbewegung. Mhm. Nämlich nicht, ich muss sie nicht unbedingt selber schaffen, aber ich kann zum Beispiel Gruppen, die selber wenig Ressourcen zur Verfügung haben, das im Gesundheitsbereich beispielsweise die Patientenorganisationen, betroffenen Gruppen, eben Selbsthilfegruppen, wo natürlich erstmal nicht viel Geld da ist. Und dann kommt ein Pharmakonzern und sagt, hier, wir unterstützen euch bei der Arbeit. Mhm. Das ist auch erstmal an sich, klar, aus der Perspektive der Gruppe gut, die Arbeit, sie können ihre Arbeit besser machen. Der Pharmakonzern sagt, wir machen das aus gesellschaftlichem Verantwortungsgefühl heraus. Ist ja erstmal gar nichts dran zu beanstanden. Aber wenn es dann eben dann doch zu einer Instrumentalisierung kommt, zu einer Einflussnahme über solche Gruppen, dann wird das wieder zum Problem.
Wo ist denn die Grenze erreicht zum Illegalen? Du sagtest vorhin, Korruption, klar, ist verboten. Wenn man jetzt mal einen Blick wirft in die Filmindustrie, da wird immer eine sehr mächtige Lobby dargestellt, die im Hintergrund die Fäden zieht. Da gibt es auch wahre Begebenheiten, Tabakindustrie beispielsweise ist mal verfilmt worden, die dann auch vor Einschüchterung, Mord nicht zurückschrecken. Gibt es in der Realität, kann man sich an irgendwas orientieren, wo tatsächlich die Grenze eben zum Illegalen erreicht wird?
Also wir hatten einen Fall, der auch aus meiner Sicht immer noch nicht ausreichend aufgeklärt ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das 2012, wo tatsächlich mit Mitteln der Spionage, spionagetechnischen Mitteln im Bundesgesundheitsministerium Informationen abgezapft wurden. Mhm. Das war der daran beteiligt war, der damalige Pressesprecher des Apothekerverbandes, der einen IT-Dienstleister, ist ja beim Bundestag auch so, dass sie nicht alles in-house, also eigene Leute haben, die dann sich um solche Sachen wie IT kümmern, sondern eben also Firmen beauftragen. Und der hat einen Techniker eben Geld dafür bekommen, dass er, als so Systemadministrator hat er natürlich gute Zugriffsrechte, dann interne E-Mails und so weiter an diesen Menschen vom Apothekerverband weitergeleitet hat. Es ist hier allerdings nicht ganz klar, wofür diese Informationen dann verwendet wurden. Also der Apothekerverband hat ganz klar gesagt, das hat unser Pressesprecher in seiner eigenen Zeit auf eigene Kappe gemacht. Wir wussten davon nichts, hatten damit nichts zu tun. Er selber hat auch eine eigene Webseite, ein Portal zu diesen Themen betrieben, wo dann wahrscheinlich die Nutzerzahlen stark nach oben gingen, weil da tatsächlich Informationen standen, die halt sonst nirgendwo standen. Also und das ist natürlich ganz klar dann eine Straftat gewesen. Das Ministerium hat sich da wahrscheinlich schon lange ermittelt, bis sie überhaupt mal rausgefunden haben, wie dringen diese Informationen eigentlich nach außen. Der Gesundheitsminister hat sich immer gewundert, dass Inhalte, die gerade er auf seinem Schreibtisch hatte oder bevor er sie auf seinem eigenen Schreibtisch hatte, das schon irgendwo im Netz stand. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Fälle, wo man an der Grenze vorbeischrammt. Also wenn wir in den Bereich der Parteienfinanzierung gehen, auch etwas, wo wir sagen, als Lobby Control, da gibt es einfach nicht genügend Transparenz. Es gibt Möglichkeit, Spenden zu stückeln. Direkte Spenden an Abgeordnete, die müssen erst ab 10.000 Euro offengelegt werden. Ab 5.000 Euro zwar dem Bundestagspräsidenten angezeigt werden, aber in so einem Wahlkampf, wenn ein einzelner Bundestagsabgeordneter Wahlkampf macht oder eben im kleinen Wahlkreis, da können eben auch schon einige tausend Euro einige Türen öffnen. Mhm. Das ist ja an sich dann wiederum legal, nur wenn es dann im Zusammenhang mit einer politischen Entscheidung gibt. Also wenn ich als Waffenproduzent spende und sponsore und damit schon das Ziel verbinde, dass meine Gewehre nach Mexiko exportiert werden dürfen, dann liegt zumindest erstmal so für die Öffentlichkeit wiederum auch die Frage da, Moment, wenn die Spenden dann noch irgendwie verschleiert werden zum Teil und Es geht dann auch genau an diejenigen, die dann da wichtig sind. Bleibt das erstmal legal, solange eben nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass es da eine Erwartung gab, dass es eine Gegenleistung zur Spende gibt und die Politik das auch dann so wahrgenommen hat. Und das ist eben wie bei den meisten Korruptionsfällen, die dann bekannt werden, würde ich sagen, die Dunkelziffer ist da extrem hoch, weil man in vielen Fällen einfach nicht genug zeigen kann und nachweisen kann, was tatsächlich passiert ist, welche Absprachen es oder so gegeben hat. Denn Korruption ist ja einfach eine Straftat, wo es zwei Täter gibt oder mehrere Täter, aber kein direktes Opfer, was ich dann einsetzen würde und klagen würde, um die Straftat aufzuklären und auf sein Recht pocht. Mhm. Das Opfer ist ja dann die Allgemeinheit, der Steuerzahler oder eben insgesamt das Gemeininteresse, was dann drunter leidet.
Es gibt ja auch bei der EU-Kommission und bei der Bundesregierung so offizielle Beratungsgremien. Mhm. Was für eine Rolle spielen die denn? Wie werden die besetzt?
Ja, das ist auch so ein Problemfeld. Gerade bei der EU-Kommission gibt es mehrere hundert solcher Expertengruppen, Advisory Groups in verschiedenen Formen. Die werden in der Regel von der EU-Kommission besetzt und finanziert auch, indem man sagt, wir wollen uns gerne zum Thema aktuell jetzt gerade Steuerhinterziehung, LuxLeaks und so weiter beraten lassen. Und dann gibt es auch Ausschreibungen, und dann können sich alle, die das sehen und sich dafür interessieren, darauf bewerben und sagen, ich bin als Experte wichtig und will gerne in diese Beratungsgruppe oder ich bin als eben komme aus der Branche und möchte da rein. Und da gibt es seit Jahren einen schwelenden Konflikt zwischen EU-Parlament und EU-Kommission. Das EU-Parlament ist da eher auf unserer Seite und sagt, die Besetzung muss ausgewogener werden. Wir brauchen da mehr Regeln, auch dass nicht Leute sagen, sie sitzen da als in privater Funktion, eine Personal Capacity und als Experte, als neutraler Experte. Und tatsächlich sind die aber ganz klar mit einer Interessengruppe auch finanziell verbunden oder angestellt.
Und das weiß man auch, wo die angestellt sind, also oder
da hat,
die
also es hat sich schon auch viel verbessert, so vor einigen Jahren wusste man noch ganz wenig darüber, wer sitzt da jetzt eigentlich genau überhaupt drin in den Expertengruppen. Inzwischen hat sich da einiges geändert und man kann eben viel, viel nachschlagen. Das ist immer noch ausbaufähig, aber immerhin, wir haben uns mal eben zum Bereich Steuerrecht, Anti-Steuerhinterziehungsrecht sozusagen mal ein bisschen genauer angeguckt und sieht man da, dass teilweise diejenigen Akteure aus den Unternehmen eben, die bei LuxLeaks daran beteiligt waren, eben im großen Maße für große Unternehmen die Steuerschlupflöcher zu finden, sodass dann eben in Luxemburg viel versteuert wird, aber in den Ländern, in denen eigentlich die Gewinne gemacht werden, nicht so viel. Diese Deals eben, dass dann diese Beratungsunternehmen auch in den Expertengruppen drin sitzen und die Kommission dabei beraten, wie man das jetzt in Zukunft besser machen sollte.
Die Nähe von Politikern zur Wirtschaft kann ja auch zur Vereinigung führen, beider Seiten. Wir hören uns mal an, welche prominenten Überläufer es in der Vergangenheit gegeben hat.
Dirk Niebel, Ronald Pofalla, Daniel Bahr. Allein in den vergangenen 2 Jahren gab es einige prominente Seitenwechsler. Bisweilen überrascht es, wohin die Politiker wechselten. Für besonders viel Aufsehen sorgte Niebel, der vom Entwicklungsminister zum Cheflobbyisten eines Rüstungskonzerns wurde. Pofalla wechselte vom Kanzleramt zur Deutschen Bahn. Merkels Staatsminister von Kleven wurde Cheflobbyist bei Daimler. Bahr wurde vom Gesundheitsminister zum Generalbevollmächtigten der Allianz privater Krankenkassen. Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel, Ex-Kanzler Gerhard Schröder, stets mit guten Russland-Kontakten, wechselte wenige Monate nach dem Ende seiner Kanzlerschaft zu Gazprom. Immer wenn Politiker zu Firmen wechseln, wird in der Öffentlichkeit die Frage diskutiert, inwieweit er vielleicht schon in seiner politischen Funktion auf Vorteile für diese Firmen aus war. Jetzt soll ein Gesetz kommen, das eine Karenzzeit vorschreibt. Zwischen 12 und 18 Monaten muss ein Politiker warten, bevor er in die Wirtschaft wechseln darf.
Wenn Politiker die Seiten wechseln, ist man schnell dabei zu sagen, der hat keine Überzeugung, der macht das nur wegen des Geldes. Und vielleicht waren seine Entscheidungen als Politiker schon darauf gemünzt, auf seine spätere Tätigkeit für die Wirtschaft. Ist diese Bewertung ungerecht?
In einigen Fällen möglicherweise, in vielen Fällen ist genau solche Seitenwechsel eben Vorgänge, die regelmäßig dazu führen, dass die Leute eben den Eindruck haben, hier geht etwas nicht mit ganz rechten Dingen zu, letztlich dann wieder Vertrauen auch verlieren und hinterfragen, Moment mal, Herr Niebel saß im Bundessicherheitsrat, hat da mitentschieden über Rüstungsexporte. Jetzt ist er Lobbyist beim Rüstungskonzern, so das ist doch was faul. Das ist also sicherlich ein Problem, dass es nicht immer nur um die Frage geht, kann etwas ganz konkret im Zusammenhang gebracht werden und wurde Niebel dann tatsächlich beeinflusst von Rheinmetall, sondern allein schon der Anschein, dass das möglich wäre und dass es die Frage aufwirft, das ist schon ein Problem. Deswegen finde ich es sehr gut, dass nach vielen, vielen Jahren Arbeit auch von unserer Seite es jetzt bald so ein Karenzzeitgesetz geben wird. Und aus meiner Sicht gibt es aber noch ein weiteres Problem. Also es gibt tatsächlich diese Frage der möglichen Beeinflussung der Amtsführung durch die Aussicht auf ein Jobangebot. Das kann ja auch diffuser sein, dass man sich schon überlegt als Amtsträger, als Minister beispielsweise. Aber ich würde vielleicht dann, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt rausgewählt werde? Die Umfragewerte sind schlecht, aber die Wahl ist auch erst in 2 Jahren. Vielleicht, was liegt nahe? Ich habe hier gerade als Gesundheitsminister eine private Pflegeversicherung eingeführt. Vielleicht gibt es da ja Möglichkeiten, dann mit einem Anbieter von privaten Pflegeversicherungen und Krankenversicherungen zusammenzukommen, ohne dass es überhaupt Gespräche gab, kann das ja im eigenen Kopf schon so eine Art Schere mit einsetzen. Also, und das wird natürlich umso konkreter, wenn es dann Jobverhandlungen gibt, also wie bei von Kleden beispielsweise, der schon vereinbart hatte, dass er zu Daimler gehen wird, dann aber noch monatelang Teil der Bundesregierung war. Ja. So, auch hier kann man nicht sagen, er wurde beeinflusst oder so, kann man einfach nicht nachweisen, aber diese Frage steht eben erstmal im Raum. Hier hat auch die Staatsanwaltschaft dann mal geguckt, so gibt es genügend Hinweise, das geht dann ja in Richtung, würde dann in Richtung eines Straftatbestands gehen, wenn man jetzt zeigen könnte, dass Herr von Kleden Informationen weitergegeben hat, die er nicht weitergeben durfte, aufgrund dieses Jobangebots, aber das konnte eben hier, der Anfangsverdacht hat sich da dann nicht erhärtet und in dem Sinne alles legal. Und der zweite Aspekt, den ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist, dass es nicht nur darum geht, was machen die Leute, wenn sie im Amt sind, sondern was machen sie danach. Und ich hatte schon mehrmals diese Schieflage, das Machtgefälle sozusagen angesprochen. Das wird einfach ganz heftig verschärft dadurch, wenn ehemalige Mitglieder der Bundesregierung als Lobbyisten dann für Einzelinteressen arbeiten. In der Regel sind das eben dann nicht Umweltverbände, NGOs, Sozialverbände oder so, wohin gewechselt wird, Verbraucherschutzverbände, das kommt mal vor so. Aber die allergrößte Zahl der prominenten Top-Seitenwechsler, auch aus den Ministerien, so Abteilungsleiter beispielsweise, geht eben zu den großen Unternehmen, den großen Verbänden, die eben auch dann attraktive Gehälter bieten können für solche Posten. Und dann habe ich eben genau dieses Problem, dass ich dann Lobbyisten habe, Interessenvertreter, die hervorragende Kontakte zur Bundesregierung haben, aber auch zu den Bundestag hinein, die ganz genau wissen, wie läuft das da auch im Inneren ab, wer sind da die entscheidenden Leute. Und das ist umso größer das Problem, je nahtloser dieser Seitenwechsel oder dieser Gang durch die Drehtür, wie wir das auch nennen, erfolgt. Also wenn ich direkt nach meinem Ausscheiden aus dem Amt dann Lobbyist bin, dann ist mein ganzes Insiderwissen sozusagen, mein Kontaktnetzwerk ist hochaktuell. Vielleicht gibt es sogar noch einige politische Prozesse, an denen ich selber beteiligt war. Und gerade deswegen ist so eine Karenzzeit wichtig. Wir sagen auch, es wäre durchaus günstig, oder es wäre gut, wenn das jetzt nicht nur 12 Monate und in Ausnahmefällen 18 Monate wären, wo man ja noch unklar ist, was ist eigentlich ein Ausnahmefall. Wenn man da sagen würde, 3 Jahre, wie es bei Beamten, die im Ministerium arbeiten, grundsätzlich möglich ist, wenn die ausscheiden während des aktiven Dienstes, dann kann das Ministerium sagen, Moment mal, das gefährdet hier öffentliche Interessen, so ein Seitenwechsel. Und das geht bis zu 3 Jahre beziehungsweise sogar 5 Jahre, wenn die nicht in Pension ohnehin gehen.
Jetzt hat man so vom reinen Gefühl her so eine Unterscheidung zwischen guten Anliegen, schlechten Anliegen. Mhm. Also die schlechten, die bösen sind so ein bisschen die Autoindustrie, Atom,
Energieindustrie,
Tabak, Waffen,
Chemie. Rüstung,
klar. Ja. Dann die guten, die setzen sich für Flüchtlinge ein, für die Umwelt.
Ja.
Nehmen Sie die genauso unter die Lupe mit Lobby Control wie die vermeintlich schlechten?
Genau, also von Lobby Control aus versuchen wir nicht so vorzugehen, dass wir sagen, wir gucken uns politische Anliegen heraus, die uns persönlich oder so besonders schlecht gefallen und dann stinken wir dagegen. Das wäre auch nicht gut für unsere Glaubwürdigkeit. Mhm. Wir gucken uns aber natürlich schon die Bereiche an, wo besonders viel Lobbyarbeit stattfindet, mhm. wo besonders der Lobbydruck auch groß ist und wo auch immer, wenn es zu Prozessen kommt, die dann sich als Skandal entpuppen oder als fragwürdiger Vorgang, das kommt tatsächlich dann sehr viel häufiger vor auf Seiten der großen und mächtigen Lobbyakteure, eben aus den genannten Branchen. Da passiert eben viel, da wird viel gearbeitet mit Parteispenden, mit Sponsoring um den Bereich der Parteienfinanzierung oder eben, wenn man sich die Abgeordneten anguckt, Nebeneinkünfte. Das ist in der Regel oder ganz selten, bei den Abgeordneten ist es mal eine Gewerkschaft dabei, aber es gibt eben eine große Schlagseite hier auf die einflussreichen, finanzstarken Branchen. Wenn es Vorgänge gibt bei auch anderen Interessen, wenn jetzt ein Umweltverband fragwürdige Lobbymethoden verwendet, also zum Beispiel so eine Astroturfing-Kampagne fährt, und würden wir natürlich genauso kritisieren, haben wir in einzelnen Fällen auch getan. Oder auch bei Seitenwechseln, wenn jetzt der Justizminister zu Lobby Control wechselt nach dem Ausscheiden aus seinem Amt, dann würden wir das erstens nicht machen, aber würden wir das auf jeden Fall kritisieren, weil auch das wäre ein Interessenkonflikt. Dann würden wir nicht sagen, unser Anliegen ist ja ein gutes, da können die Leute ruhig hinwechseln. Nein, die müssen dann mindestens auch genauso eine Karenzzeit einhalten.
Mal abgesehen vom finanziellen Spielraum, den vielleicht kleinere Verbände haben, vom reinen Vorgehen arbeiten beispielsweise Pro Asyl oder Greenpeace genauso wie dann die großen Automobil-Lobbyisten?
Ich denke, der große Unterschied ist da schon, dass sie in der Regel die öffentliche Meinung auf ihrer Seite haben. Und das kann man natürlich nutzen und muss man nutzen als Verband im Menschenrechtsbereich zum Beispiel. So der Verband der chemischen Industrie hat da sicherlich schwerer. Die können keine große Demo machen, wo dann viele Leute für die Interessen der chemischen Industrie auf die Straße gehen. Es kommt mal vor, dass ein Unternehmen wie Google, das dann auch in einer gewissen netzpolitischen Szene gut vernetzt ist und einen guten Ruf hat, dann im Konflikt mit Springer, Leistungsschutzrecht, dann wiederum Leute auf ihrer Seite hat und Leute, die sich dann für Google engagieren, genauso wie sie es machen würden wie für Pro Asyl. Nichtsdestotrotz haben die NGOs, also die großen wie auch Greenpeace, auch Pro Asyl, haben die natürlich auch Leute, die dafür da sind, mit der Politik direkt zu sprechen. Da hat man oft dann eher dieses Zusammenspiel, man macht öffentlich Druck und haut ein bisschen auf die Pauke und dann kriegt man den Termin vielleicht auch erst mit der entsprechenden Person im Ministerium.
Bereits seit 1972 gibt es im Deutschen Bundestag eine Lobbyliste, auf der sich Organisationen freiwillig registrieren können. Rund 2200 stehen aktuell darauf und rund 2000 Lobbyisten verfügen über Hausausweise für den Deutschen Bundestag. Mhm. Das scheint auf den ersten Blick zu passen. Allerdings von den Organisationen auf der Lobbyliste haben laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung nur 600 einen Hausausweis. Sprich, mehr als zwei Drittel der Hausausweise werden auf anderen Wegen vergeben. Mhm. Und niemand weiß, an wen.
Ja, also das zeigt erstmal, wie wenig Regeln es tatsächlich gibt für Lobbyisten und wie wenig wir als Öffentlichkeit erfahren darüber, wer Lobbyarbeit macht und zu welchen Themen und mit welchen Zielen. Die Hausausweise sind da sozusagen Symptome dafür, dass dieser Gedanke, Transparenz ist so das Mindeste, was man braucht beim Lobbyismus, dass der in der Politik noch nicht besonders ausgereift ist. Also die Union hat auch in der letzten Regierung zusammen mit der FDP da einfach jede Bewegung hin zu mehr Transparenz blockiert.
Es gab auch schon eine rot-grüne Bundesregierung.
Und die rot-grüne Bundesregierung, das waren die beiden Schröder-Regierungen, die da auch nochmal im Bereich des Lobbyismus ganz, ich würde mal sagen, eine neue Energie an den Tag gelegt haben, also bis hin eben zu diesen zahlreichen Seitenwechseln dann, die nach der Regierungszeit Rot-Grün stattfanden und so. Also Rot-Grün war damals durchaus noch nicht so weit, wie sie jetzt zumindest sagen, wie sie sind. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, Microsoft, Google, Daimler, BMW oder so, dann muss ich mich da nicht, also kann ich mich da gar nicht eintragen. Wenn ich aber trotzdem Hausausweis haben will oder als Verband mehr als 5 haben möchte, die ich über die Liste bekomme, dann muss ich mich eben direkt an eine der Bundestagsfraktionen wenden. Das war im Grunde schon immer so, dass das ging. Also früher konnte man noch Unterschriften sammeln von Abgeordneten. Jetzt läuft das eigentlich über die parlamentarischen Geschäftsführer direkt und die rücken dann eben die Listen nicht raus, wem sie Hausausweise gegeben haben. Man kann aber auch ganz hervorragend ohne Hausausweis Lobbyarbeit betreiben in Berlin. Also das finde ich in der Debatte ein bisschen schade, dass das dann so ein bisschen eng geführt wird auf diese Frage Hausausweis. Wer hat den nicht und wie kriegt man den? Der Hausausweis ist nicht wichtig eigentlich. Das erleichtert einem ein bisschen, dass man da reinkommt, weil man halt nicht durch die Sicherheitsschleuse muss und man kann irgendwie sich frei bewegen sozusagen im Bundestagsgebäude. Aber niemand wäre ein guter Lobbyist, wenn man da einfach rumlaufen würde und ständig an den Bürotüren von Abgeordneten klopft, ohne einen Termin zu haben.
Aber die Diskrepanz zeigt schon, dass es eben mehr Lobbyisten gibt, deutlich mehr Lobbyisten, als die auf dieser Lobbyliste stehen.
Also, vor allem unzureichend ist eben diese Lobbyliste, Verbändeliste. Also die Informationen, die da drin stehen, sind wenig relevant. Wenn ich irgendwas wissen will über einen Verband, dann finde ich in einer 2-minütigen Internetrecherche mehr raus, als was ich in dieser Liste finde. Kommt eben noch aus den 70er Jahren, wo die Verbände die Ansprechpartner waren und andere Lobbyakteure kaum vorhanden. Aber ganz wichtig wäre es ja zum Beispiel zu wissen, wenn ich eine Lobbyagentur mich anfragt als Abgeordneter, dann will ich vielleicht mal nachgucken, welche Kunden haben die denn überhaupt? Oder der konkrete Lobbyist, mit dem ich mich nachher zum Kaffee treffe, in welchen Auftrag arbeitet der? Und das kann ich damit eben überhaupt nicht sehen, weil, wie gesagt, da stehen Verbände drin und Unternehmen dürfen sich da noch nicht mal eintragen. Also selbst wenn die es wollen und sagen, wir wollen auch mehr Transparenz herstellen, was ja viele Lobbyisten inzwischen wollen, weil sie wissen, dass sie so einen schlechten Ruf haben und so, sagen, wir wollen ja eigentlich mehr Transparenz und wir wollen das dann auch verpflichtend für alle, weil klar hat man sonst vielleicht einen Nachteil, wenn man es selber macht und alle anderen aber nicht. Und dann sagt die Bundestagsverwaltung, nö, das ist GmbH, kommen Sie da jetzt nicht rein. So.
Sie fordern ja die Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters, auf dem Akteure, Auftraggeber, die Ziele, auch die finanziellen Mittel aufgeführt werden.
Ja.
Länder wie die USA verfügen über solche Register. Die Kritiker argumentieren, dass ein Register den offenen Meinungsaustausch hemmt. Sie sagen aber selbst, es gibt auch Lobbyisten, die sind eigentlich für die Einführung solch eines Registers. Wer konkret sperrt sich dagegen und mit welchen Gründen?
Ich würde erstmal sagen, das ist ein Argument, was immer wieder ins Feld geführt wird, dass das den Meinungsaustausch erschweren würde. Das kann ich so nicht unterschreiben, denn tatsächlich geht es erstmal darum, Transparenz herzustellen. Und das ist tatsächlich ja so eine Art Mindestvoraussetzung, um überhaupt die Debatte über Lobbyismus und über auch einzelne Lobbyprozesse überhaupt mal auf die Füße zu stellen. Immer davon geredet, wie viele Lobbyisten gibt es in Berlin, das weiß im Grunde keiner so richtig. Denn auch das Brüsseler Register, das die Kommission da gemeinsam mit dem Parlament führt, ist letztlich freiwillig. Ich muss mich da nicht eintragen, anders als in den USA. Und es geht natürlich nicht darum, für einfach Bürgerinnen und Bürger, die mal mit einem Abgeordneten reden, irgendwelche Hürden aufzubauen. Gibt es andere Argumente, die dann sagen, ja okay, dann macht man das, aber dann ist das ja ein bürokratisches Monster. Das ist gerne so ein Schlagwort, was was auch in parlamentarischen Debatten dann von Seiten der konservativen Seite vor allem bemüht wird. Natürlich entsteht so ein Register nicht von alleine, so dass es klar, dass es gewisse Kosten hat, aber ich denke, dass viele Menschen, die Mehrheit der Menschen in diesem Land auch sagen würde, das sind geringe Kosten, aber der Nutzen ist sehr groß. Also wir würden damit viel erreichen mit sehr überschaubaren Kosten, wenn man sich das Brüsseler Register anschaut. Also da steht Lobby Control natürlich auch drin und das kostet uns etwa 3 Stunden im Jahr, um da den Eintrag zu aktualisieren, weil die meisten Zahlen, die man da eintragen muss, die hat man eh vorliegen, weil die Unternehmen haben natürlich schon, sollten sie eine Buchhaltung haben und einen Überblick über ihre Finanzen.
Aber wenn die Argumente eigentlich nicht greifen, die die Gegner haben, was steckt denn tatsächlich dahinter?
Also im Moment frage ich mich das ehrlich gesagt auch. Vor allem, weil es in den letzten Jahren doch durchaus eine Bewegung gab, innerhalb der Lobby-Szene zu sagen, ja, eigentlich wollen wir das auch. So, dann gibt es Organisationen wie uns und wie Transparency International, die das seit Jahren sagen, dass man sowas braucht. Es gibt auf Seiten von, wenn man jetzt die 4 im Bundestag oder 5 im Bundestag vertretenen Parteien nimmt, also bei Linken, Grünen und SPD, da durchaus eine Offenheit dafür. Bei der Union gibt es eben, kommen immer wieder in den öffentlichen Debatten diese Argumente. Man hat ja schon so ein Register, damit ist dann die Verbändeliste gemeint, die aber eben aus den genannten Gründen und noch weiteren Gründen nicht mehr zeitgemäß ist, was übrigens auch die Staatengruppe gegen Korruption des Europarats, die sich das mal angeguckt hat, wie das in Deutschland funktioniert mit der Lobbytransparenz, auch gesagt hat, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das war in den 70er Jahren vielleicht ein gutes Instrument, aber nicht jetzt, 2015. Und es gibt ja natürlich trotzdem Gegner von so einem Register. Und ich denke, dass die Union sich da auch einfach, also auch innerhalb der Wirtschaft, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Also die DAX-Konzerne zum Beispiel sind da uneinheitlich. Einen haben sich noch nie mit der Frage beschäftigt. Die anderen sagen, nee, was soll das? Und dann sagt die Union, na gut, es läuft ja gut in Deutschland. Und dann möchten wir eben auch die Stimme sein für die, die da große Vorbehalte haben.
Das Lobbyregister würde ja dann für Transparenz sorgen, aber die Einflussnahme würde es nicht verhindern.
Es würde nicht die Einflussnahme an sich verhindern und auch das, was ich eingangs sagte, dieses große Machtgefälle, die Machtasymmetrie zwischen einzelnen Lobbyakteuren oder einzelnen auch Interessengruppen beenden können. Und das ist eben ein kleines Instrument, aber ein durchaus sehr wichtiges Instrument, um Lobbyismus überhaupt etwas zu regulieren und kann nicht alle Probleme lösen. Das wäre etwas hochgegriffen, wenn man das von einer Regulierung erwarten würde. Also wie man in den USA beispielsweise sieht, wo es ein gutes Lobbyregister gibt, aber eben riesige Probleme bei der Wahlkampffinanzierung. Dann hilft ein tolles Lobbyregister nichts, wenn ich Tür und Tor für Einflussnahme über die Wahlkampf- und Kampagnenfinanzierung aufmache. Direkt selber würde es schon helfen, besonders diese schwierigen, bösen Lobby-Strategien sozusagen massiv zu erschweren. Also indem ich, wo verdeckt gearbeitet wird, wo Finanzhintergründe nicht klar sind, wer ist der eigentliche Auftraggeber oder solche Sachen, das würde schwieriger werden, weil das müsste ich ja offenlegen. Und es würde auch sichtbar machen, wo gerade ein ganz wichtiges Lobby-Thema ist, also wo wird gerade viel Geld draufgelegt, das kann ich dann auch als Abgeordneter oder als Regierung mir mal anschauen und sagen, Moment mal, hier die IT-Unternehmen haben ihre Lobby-Ausgaben im Bereich Datenschutz oder so gerade verdreifacht, so vielleicht muss man da ein bisschen genauer hingucken, was passiert da eigentlich. Kann also auch letztlich sogar einen korruptionspräventiven Charakter haben, dass die Unternehmen oder die Lobbyakteure eben die Zahlen einfach auch dann offenlegen müssen. Und da geht es dann um Plausibilität und dann kann ich auch nachvollziehen, passt das denn zusammen mit dem, was sie sagen, was sie ausgeben mit ihren Aktivitäten oder passt das eben gar nicht zusammen?
Darüber, warum Lobbyismus eine Gefahr für die Demokratie ist und was ein Lobbyregister daran ändern kann, haben wir mit Timo Lange von Lobby Control gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast zum Blog www.leitmedium.de.